Es muss jetzt ein Verhandlungsmandat auf den Tisch kommen. Es gibt eben so viel mehr Chancen als Gefahren in dieser ganzen Debatte. Und dort ist eigentlich das Fazit immer klar, dass man sagt, ja nein, wir gehören ja zu Europa. Wir sind ja eigentlich schon auch Europäer schlussendlich.
Hallo und herzlich willkommen zum Stark und Vernetzt Podcast. Mein Name ist Linda und im Namen vom ganzen Stark und Vernetzt Team darf ich heute Marc Rüdiswili, Präsident der Jungen Mitte Schweiz, im Podcast begrüßen. Marc, herzlich willkommen.
Danke vielmals für die Einladung, Linda.
Wir greifen heute die ganz aktuelle Diskussion zu der Europapolitik auf, die zurzeit im Parlament und auch im Bundesrat stattfindet. Und uns interessiert vor allem die Sicht der jungen Schweizer und Schweizerinnen auf die Europapolitik von unserem Land. Es ist Bewegung ins Europapolitik-Dossier gekommen, aber im Parlament herrscht Uneinigkeit, was das weitere Vorgehen betrifft. Während der Nationalrat noch im ersten Halbjahr 2023 ein Verhandlungsmandat vom Bundesrat fordert, verlangt der Ständerat noch weitere Abklärungen. Man hört sogar aus einigen Branchenverbänden immer lauter werden die Stimmen. So hat sich zum Beispiel der Swissmem-Präsident Martin Hirzel zum Thema geäussert. Er wünscht sich sogar noch im ersten Quartal von 2023 eine Verabschiedung von einem Verhandlungsmandat. Wie steht die junge Mitte Schweiz zu dieser Frage der Dringlichkeit im Europapolitik-Dossier?
Ja, wir sehen es eigentlich genau gleich wie der Nationalrat oder wie die Außenpolitische Kommission vom Nationalrat oder auch wie der Martin Hirzel. Also wir finden auch, es muss jetzt ein Verhandlungsmandat auf den Tisch kommen. Langsam aber sicher, ob es das im März ist oder im Juni, ist mir eigentlich gleich, aber es muss in diesem Jahr passieren, weil momentan, wir müssen jetzt eigentlich die Chance nutzen von dem Zusammenhalt, wo auch der Krieg uns gibt, oder? Wir merken in Europa, nur zusammen sind wir stark und wir haben ganz andere Probleme eigentlich zu lösen auf dem Kontinent, als jetzt die Probleme, die wir mit der EU haben. Also sei es Energiefragen, Versorgungssicherheit, geopolitische Spannungen zwischen den USA und China, wo Europa irgendwie in der Mitte zerquetscht wird. Das müssen wir schauen. Und für unsere Wirtschaft und Forschung ist es einfach zentral, dass wir jetzt die Stabilität wenigstens in diesen Bereich reinbringen. Wie gesagt, eben Energiefrage und alles, das wird uns noch länger beschäftigen. Aber die Wirtschaft braucht einfach Rechtssicherheit, einfach in anderen Gebieten. Und ich glaube, dort müssen wir jetzt einfach die Chance nutzen. Und vor allem auch, wir haben jetzt den Wahlen im Oktober. Die EU hat Wahlen im Frühling 2024. Und die Leute, die kennen sich jetzt, die Verhandlungspartner haben das Vertrauen können aufbauen und das ist jetzt so eine Art Window of Opportunity, die man muss nutzen muss. Wir haben jetzt genug lang sondiert, finde ich, weil die Fragen, die sind ja immer noch die gleichen. Also es geht immer noch um den Schutz vom Lohnniveau, es geht um Personenfreizügigkeit, um die Rechtsübernahme. Die sind immer noch die gleichen. Man hat jetzt auch einen anderen Ansatz gewählt, was ich auch gut finde. Aber es fehlt einfach eindeutig an dem politischen Willen und da muss einfach der Druck auch auf den Bundesrat gross bleiben, damit er endlich vorwärts macht. Weil die Situation, wie wir sie jetzt haben, das ist keine für die Zukunft.
Du hast jetzt gerade den Ansatz angesprochen. In letzter Zeit haben sich so ein bisschen vier mögliche Formen von der Zusammenarbeit mit der EU herauskristallisiert. Das ist einerseits ein EWR-Beitritt, ein EU-Beitritt oder der bilaterale Weg, wie wir ihn bisher kennen, oder viertens ein reines Freihandelsabkommen. Welche Form von der vertraglichen Beziehung zu der EU wünscht sich denn die junge Mitte Schweiz?
Für uns ist ganz klar, dass wir den bilateralen Weg weiterhin unterstützen. Das ist der Königsweg, weil der ist wirklich maßgeschneidert für die Schweiz. Also, und solange wir das Privileg haben, von einem bilateralen Weg abkommen, wo wir mit der EU haben können, dann müssen wir den auch nutzen. Weil es ist eigentlich klar, heute wird uns die EU diesen Weg wahrscheinlich nicht mehr anbieten, wie sie das vor etwa 20 Jahren gemacht haben. Das heisst, das Privileg müssen wir wirklich jetzt beschützen und nutzen. Mein Wunschszenario wäre wirklich ein Abkommen so à la bilaterale 3. Wir haben ja schon die bilaterale 1 und die bilaterale 2 Abkommen, die wir in den Nullerjahren abgeschlossen haben. Und jetzt braucht es wie einfach einen Schritt weiter, weil die EU, die Schweiz, die Welt hat sich verändert in den letzten 20 Jahren. Es gibt neue Bereiche, die dazukommen, neue Herausforderungen. Und dort ist es für mich einfach wichtig, dass man auch ein bisschen das Narrativ dort ändert in der Schweiz. Weil momentan reden wir, oder schon beim Rahmenabkommen, aber momentan eben auch wieder, wir gehen wieder in die gleiche Richtung, dass man einfach immer nur davon redet, ja, was könnte man verlieren an Souveränität oder wie würde das alles verändern? Und ich glaube, wir müssen mehr über die Chancen reden, wo man effektiv könnte gewinnen, wo man auch jetzt schon haben. Wir haben einen höheren Wohlstand erreicht, auch dank der Zusammenarbeit mit der EU. Und ich glaube, das ist sehr wichtig und darum, der bilaterale Weg ist akzeptiert, ist mehrfach vom Schweizer Volk so bestätigt worden. EU-Beitritt bin ich überhaupt nicht dafür, einfach ein reines Freihandelsabkommen, das ist viel zu wenig und unsere Unternehmen brauchen eine tiefere Integration in den Binnenmarkt von der EU. Und der EWR, das ist so ein Gespenst, das auch immer noch irgendwie noch halb lebendig ist und dort, ja, ich finde, das ist schwierig. Die EWR-Staaten, die sagen uns eigentlich auch, dass sie uns eigentlich gar nicht möchten. Also für sie, die haben auch so die Sicht, ja, mit diesen Problemen möchten wir uns gar nicht umschlagen. Darum ist das auch sehr, sehr schwierig.
Was sagst du oder was würdest du Leuten entgegnen, die sagen, dass das alles eigentlich gar nicht nötig ist, dass der Status quo, das ist so ein bisschen die heimliche oder die halbe, fünfte Form, dass der erstrebenswert ist?
Der Status quo ist überhaupt keine Option, weil momentan spüren es zwar die Menschen noch nicht so, dass die bilateralen Verträge, dass die erodieren. Es sind nur einzelne Branchen betroffen, die Forschung ist sehr gross betroffen, aber wie es halt bei der Forschung ist, man merkt die Auswirkungen nicht heute und morgen, sondern halt erst in mehreren Jahren. Und ich glaube, darum ist auch gerade die Aufgabe von der Politik und von der Wirtschaft, das immer wieder zu erklären, zu sagen, hey, wenn wir die Probleme jetzt nicht angehen, das ist ein Bumerang. Der kommt einfach zweimal stärker zurück und dann haben wir dann wirklich ein Problem. Und darum finde ich, ist ja das gerade die Aufgabe von der Politik zum Problem, wo man voraussieht und weiss, oh, die kommen auf uns zu, dass man die eben jetzt schon angeht und jetzt schon löst. Nicht, dass man nachher einen Kollateralschaden hat und irgendwie nur noch die Pflästerchen verteilen, wie es nicht mehr anders geht.
Du hast jetzt gesagt, erstens, ja, es ist dringend, wir müssen jetzt verhandeln und zweitens befürwortest du den bilateralen Weg, den Paketansatz à la bilaterale 3. In welchem Verhältnis steht ihr da als junge Mitte-Schweiz zu der Mutterpartei?
Ja, die Haltung der jungen Mitte ist eigentlich identisch, weil die Mitte unterstützt oder hat immer den bilateralen Weg unterstützt, verteidigt er auch und sie unterstützt auch den sogenannten Paketansatz vom Bundesrat, also dass die institutionalen Fragen, dass die vertikal geregelt werden. Sie verlangen Ausnahmen bei der Schutzklausel, also beim Lohnschutz und auch bei der Einwanderung in unser Sozialsystem. Das sind auch Fragen, die ich geklärt habe, die wichtig sind, damit es überhaupt eine Mehrheit dann auch gibt bei uns im Land. Aber ich glaube, das, was uns halt unterscheidet, ist, dass wir mutiger auftreten im Bereich von der Dringlichkeit. Dass wir das viel mehr in den Vordergrund setzen und sagen, hey, dort müssen wir jetzt wirklich vorwärts kommen. Wir können uns das nicht leisten, noch irgendwie zwei, drei Jahre noch zu sondieren oder dann zu verhandeln, sondern das ist wirklich der politische Wille gefragt und da braucht es auch Führung. Und wir setzen auch ein bisschen mehr Chancen in den Vordergrund, würde ich jetzt einmal sagen. Chancen, die wir hätten und nicht nur die Herausforderungen. Auch wenn die auch genug gross sind und auch gelöst werden müssen, völlig klar.
Ich denke, man kann sagen, dass die Jungparteien allgemein ein bisschen forscher, ein bisschen direkter auftreten, oder? Das ist ein bisschen die Art
absolut,
und Weise.
Absolut, ja.
Ich frage aber jetzt trotzdem, hat das auch damit zu tun, dass ihr halt jünger seid, dass ihr eine andere Generation seid und dass ihr das Gefühl habt, euch betrifft das auch noch mehr?
In unserer Bubble schon, ja. Mhm. Das ist eben ein bisschen die Krux an dem Ganzen. Viele Junge, sonst, die sehen das Problem leider noch nicht so. Von Europa, weil Europa ist einfach, es ist selbstverständlich, dass wir eigentlich ein sicheres Europa haben. Es ist selbstverständlich, dass wir frei reisen können, uns bewegen. Es ist eigentlich selbstverständlich, dass wenn ich in Deutschland einen Job bekomme, dass ich einfach dort hingehen kann und dann den annehmen und dort irgendwie kann weiterleben und so. Die Selbstverständlichkeit, die ist da. Und das ist ja eigentlich etwas Schönes. Wenn man denkt, vor 50 Jahren war das eine Vision, die man in Europa oder in der Schweiz hatte, irgendwie, Europa muss irgendwie näher zusammenrücken. Jetzt haben wir das. Aber das für Europa-Politik, das ist in der Tat leider nicht mehr so da. Und das merken wir halt schon, dass das nicht die oberste Priorität ist. Ich verstehe es, es gibt noch ganz viele andere Themen wie Klimawandel, Altersvorsorge, auch wichtig. Aber ich glaube, das ist auch eine Aufgabe von der Jungparteien, um dort den Fokus ein bisschen auf das zu richten und auch ihre Mitglieder zu sensibilisieren.
Wir kommen dann noch einmal auf das wichtige Thema zu sprechen. Jetzt mal Zeitpunkt der Verhandlungen und auch die vertragliche Form beiseite gelassen. Was muss die Schweizer Europapolitik in den Augen der jungen Schweizerinnen und Schweizer, und dann nehmen wir jetzt mal dich als Vertreter, beinhalten?
Es sind ein bisschen die gleichen Themen, die ich vorher schon angesprochen habe. Also es sind wirklich Bildung und Forschung, wo den Jungen wichtig sind. Also das ganze Horizon-Forschungsprogramm, aber auch die ganze Reisefreiheit und Aufenthaltsfreiheit. Ich glaube, das ist etwas, was den Jungen sehr wichtig ist im Europa-Dossier. Die Jungen möchten mobil sein. Ja. Was man manchmal ein bisschen vergisst, ist, dass es ja auch ein Roaming-Abkommen noch könnte geben mit Europa, weil ja, die Schweiz ist eigentlich da das einzige Land, das da in der EU dann noch die hohen Gebühren muss zahlen muss. Und das ist auch etwas, was bei den Jungen eigentlich etwas selbstverständlich sein sollte, oder? Dass das einfach nicht mehr so belastet wird. Und was eben Umfragen auch zeigen, zum Beispiel gerade beim Jugendsorgenbarometer, ist schon, dass die Jungen schon merken, dass man mehr und mehr einen Konflikt haben zwischen den USA und China, die Blockbildung, und man stellt sich dann die Frage, ja, was spielt denn Europa in dieser Frage? Und dann stellt sich automatisch dann auch die Folgefrage, ja, wie tut sich die Schweiz positionieren? Sind wir Teil von Europa oder machen wir unser eigenes Zeug? Und dort zeigen die Umfragen eigentlich klar, dass die Jungen eigentlich möchten, dass wir uns mehr an Europa anlehnen, das heisst, uns mehr in Europa integrieren, mehr mit Europa zusammenarbeiten, weil das schlussendlich den grösstmöglichen Erfolg gibt und weil wir auch wertemässig mit Europa verbunden sind. Ich glaube, die Wertefragen, die sind schon sehr wichtig für die Jungen.
Es ist jetzt noch spannend, dass die Jungen da den globalen Fokus, die globale Sichtweise einzunehmen scheinen. Macht wahrscheinlich Sinn vor dem Hintergrund, dass wir doch noch eine globalisiertere Generation sind, noch mal vernetzter wie die Vorgängergeneration oder vor allem mit dem aufgewachsen. Mhm. Jetzt hast du vorher das Roaming-Abkommen genannt, da sind wir nicht dabei. Du hast aber auch Teil der bilateralen Verträge genannt, die Vorteile, die wir jetzt schon geniessen, oder? Siehst denn du noch weitere Punkte, Bereiche, wo einerseits gesichert werden oder andererseits erweitert müssen werden?
Also gesichert, ganz klar, einfach unser Zugang allgemein zum Binnenmarkt. Also das ist wirklich das Herzstück, dass unsere Unternehmen keine grosse Hürde haben, um in die EU zu exportieren und auch dort zu wirtschaften. Das andere ist wirklich, ich muss es einfach nochmal betonen, ist das Horizon, der ganze Forschungstopf. Also wenn man sich das vorstellt, das ist ein Forschungstopf von etwa 90 Milliarden. Und die Schweiz zahlt dort auch ihre Milliarden ein oder hat eingezahlt, hat aber viel mehr daraus überkommen. Also das heisst, das ist wirklich eine Win-Win-Situation gewesen, die wir momentan nicht haben. Also dort müssen wir dringend wieder reinkommen. Erasmus Plus, das ist auch so ein Programm, wo Studierende und Lehrlinge können Austausch machen in Europa. Was ich wichtig finde, weil so, das sind Erfahrungen, die man vor allem im jungen Alter kann erfahren, oder? Das, irgendwann kommt das wahrscheinlich nicht mehr. Mhm. Darum, das sind auch Chancen, die man jetzt packen muss. Es gibt noch andere Abkommen, wie ein Stromabkommen, das man dringend bräuchte, wo eigentlich auch, wo uns die Experten sagen, ja, ab 2025, wenn wir nicht in den europäischen Strommarkt gut integriert sind, dann wird es auch knapp bei uns. Je nachdem, wie es bei uns auch vorangeht mit dem Ausbau von der Erneuerbaren, aber dort wissen wir alle, jetzt in den 2 Jahren werden wir das nicht so anbringen können. Mhm. Vor allem auch, wie wir die Politik machen. Es gibt auch noch das Gesundheitsabkommen, also es gibt ganz viele verschiedene Abkommen, wo eigentlich auf dem Tisch liegen, wo man könnte endlich mal auch verhandeln und zum Abschluss bringen. Und ich glaube, es gibt eben so viel mehr Chancen als Gefahren in dieser ganzen Debatte. Mhm.
Du siehst die Chancen und du forderst auch klar das Vorankommen in der Europapolitik. Wie könnt ihr das als Jungpartei unterstützen?
Wir können das auf verschiedenen Ebenen unterstützen. Wir können internes Lobbying so quasi betreiben bei unseren eigenen Parteien oder bei Verbänden, Vereinigungen, wo wir dabei sind, das immer wieder auf den Tisch zu bringen, dass man das sichtbar macht. Wir können informieren, wir können uns austauschen. Wir haben jetzt auch schon Veranstaltungen organisiert, zum Beispiel mit Stark und Vernetzt im letzten Jahr, um das einfach auch mehr der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, weil ich finde eben schon, es ist eine Debatte, die viel in den Köpfen stattfindet oder in diesen Bubbles von Wirtschaft und Politik. Aber man muss wirklich mit der Bevölkerung das Gespräch suchen. Und das probieren wir auch bei uns. Wir probieren, wie gesagt, bei unserer Mutterpartei zu schauen, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Mut hat in diesem Thema. Mhm. Und ja, wir gehen so ein bisschen nach dem Bottom-up-Prinzip, dass wir wirklich mit unserer Basis darüber reden, dass wir an unseren Versammlungen das immer wieder auf den Tisch bringen, weil es ist wie jedes Thema, oder? Man muss wirklich 6-7 Mal darüber geredet haben und die Leute sensibilisieren, bevor wirklich auch die Dringlichkeit anerkannt wird.
Du sprichst unsere Eventreihe an vom Herbst oder unsere grosse Europapolitik-Debatte, und ich auch involviert war. Und jetzt würde es mich eigentlich gerade so spontan interessieren, was das du für Erfahrungen gemacht hast. Weil ich kann sagen, es war eine Herausforderung, einerseits die Leute auf das aufmerksam zu machen, die Leute irgendwie dazu zu bringen, dass sie es auf dem Schirm haben, dass sie wissen, um was es geht. Und zweitens, sie dann nachher effektiv an Events, an die Diskussionsrunden zu bringen. Was hast du dort so für Erfahrungen gemacht? Ich weiß nicht, wenn du in deinem Freundeskreis darüber geredet hast oder irgendwie versucht hast, Leute anzuholen.
Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Es war nicht ganz einfach gewesen, um die Leute zu mobilisieren für das. Und das deckt sich ja mit dem, was ich vorher gesagt habe. Bei den Jungen, es ist einfach eine Selbstverständlichkeit, dass wir mit Europa gut zusammenarbeiten. Also man spürt es halt noch nicht. Und wenn ich mit meinen Kollegen jetzt nicht nur über die Eventreihe, sondern allgemein über Europa reden, dann werden dort viele Fragen gestellt. Also man ist schon interessiert, aber eben, man muss sehr viel erklären. Und es ist natürlich auch ein Dossier, das schon recht komplex auch ist natürlich. Es geht nicht einfach darum, irgendwie EU-Beitritt ja oder nein oder EWR-Beitritt, wie sie in den 90er Jahren war, sondern es geht um ganz spezifische Sachen. Aber schlussendlich, finde ich, kann man schon wieder auf den Punkt zurückbringen, hey, möchten wir eben Status quo, so quasi, wir konzentrieren uns jetzt nicht mehr so fest auf Europa, sondern das, was wir haben, ist gut, und wenn das ausläuft, dann ist das auch okay. Oder wir machen jetzt nochmal einen zusätzlichen Schritt und sagen, doch, wir geben das Bekenntnis zu Europa ab. Das ist schon eine Frage, die man diskutiert, wo ich dann kann diskutieren mit meinen jungen Freundinnen und Freunden. Und dort ist eigentlich das Fazit immer klar, dass man sagt, ja nein, wir gehören ja zu Europa. Wir sind ja eigentlich schon auch Europäer schlussendlich. Und das ist auch etwas, was mich dann natürlich freut, wenn ich das höre.
Mhm. Wir sind ja auch Europäer, das ist gerade das Stichwort, weil der Vorstand von der Jungen Mitte Schweiz ist im vergangenen Herbst nach Brüssel gereist, um dort sich mit wichtigen Vertretern und Vertreterinnen von europäischen Institutionen auszutauschen. Du bist dort mit dabei gewesen. Was habt ihr in diesen paar Tagen gemacht?
Wir haben sehr Verschiedenes gemacht. Wir konnten vor allem beide Seiten treffen von den Verhandlungen. Also wir haben zum einen die Schweizer Botschafterin können treffen in der EU, Rita Adam. Sie hat uns dort empfangen bei ihr und haben den ganzen Abend können darüber diskutieren, was auch in die Sicht von der Schweiz ist in den Verhandlungen. Mir ist natürlich schon bewusst, dass sie mir nicht alles hat können erzählen, aber es war trotzdem sehr interessant gewesen, wie sie das sieht. Und wir haben auch mit dem Herrn Nussia können reden, das ist der Kabinettschef vom Kommissionsvizepräsident, vom Herrn Sefcovic, wo auch regelmäßig sich mit der Livia Loy trifft, also mit der Chefunterhändlerin. Und dort, ja, man hat beides ein bisschen wahrgenommen, dass beide eigentlich ja halt eine Lösung möchten und das Problem verstehen. Aber dazumals ist schon, das ist jetzt im Herbst, also schon ein halbes Jahr wieder her, dass dazumals auch auf europäischer Seite schon ein bisschen so ein bisschen die Erwartung war, ja, ihr seid ja letztes Mal vom Verhandlungstisch aufgestanden, jetzt müsst ihr schon ein bisschen mehr so ein bisschen den Willen auch zeigen, dass ihr das auch wirklich möchtet. Was ich irgendwie auch nachvollziehen kann natürlich, aber auch die EU muss da auch Verständnis zeigen. Was sehr interessant war ist für mich, was ich am Anfang eigentlich nicht so erwartet hätte, war ein Austausch mit Baden-Württemberg, mit der Landesvertretung von dort. Und die haben auch gesagt, eben bei Baden-Württemberg, die Schweiz, das liegt ja bei Basel gerade oben dran. Wir haben so viel Beziehungen in wirtschaftlicher, kultureller, gesellschaftlicher Hinsicht, auch mit Forschung und so. Und die sind eigentlich ein Freund von uns. Aber die haben uns dort auch ganz klar gesagt, wir haben nicht nur Freunde in der EU. Also auch solche, die das Dossier überhaupt nicht auf dem Radar haben, wo es eigentlich gleich ist, was passiert. Wo wir sagen, ja, die Schweiz sind halt die berühmten Rosenpicker, wie man immer sagt. Und darum habe ich schon das Gefühl, haben wir manchmal ein bisschen einen falschen Eindruck, wenn wir auf Brüssel schauen, als würden dort sich alle auch ein bisschen um das kümmern und wir könnten dann einfach gehen, wenn wir möchten, sondern eben, wir müssen dann die Chancen nutzen, die wir auch haben. Die EU hat ganz viele andere Probleme, jetzt sowieso mit dem Krieg, mit der Energie, und darum können wir das nicht mehr weit einfach rauszögern. Also wir müssen die Chancen nutzen, die uns geboten werden. Die Schweiz hat dann dort immer einfach, ist nicht immer Priorität 1.
Ihr habt spannende Gespräche geführt und ihr habt ein bisschen die andere Sichtweise, die Sichtweise von der EU kennengelernt. Ist das das Ziel von der Reise? Oder um was für ein Ziel habt ihr verfolgt mit dieser Reise?
Das Ziel war zum einen, gewesen, einfach mal die europäischen Institutionen kennenzulernen. Ja. Also mal überhaupt zu schauen. Ja, wir reden immer über die EU und Brüssel, ja. Aber ja, wer sind das eigentlich? Oder? Dann gibt es natürlich die EU, es gibt EFTA. Wir haben unsere Schwesterpartei, die IPP, getroffen. Was sind das für Leute? Aber es ist eben nicht nur der Vorstand gewesen, der mitgegangen ist, sondern wir haben es auch aufgemacht. Also es haben sich alle Mitglieder können anmelden und innerhalb von einem Abend ist die Reise voll gewesen.
Oh ja,
also dort das Interesse ist gross gewesen. Vielleicht nicht nur wegen der EU, sondern auch wegen dem Bier, wo es halt auch in Brüssel sehr feins gibt. Oder auch wegen der gemeinsamen Zeit. Aber das Ziel ist natürlich schon gewesen, wir wollen unsere Mitglieder wollen, auch von der Europapolitik sensibilisieren. Ja. Und ein bisschen aufzeigen, um was es eigentlich geht. Und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen.
Es klingt sehr lässig. Ich will eigentlich gar nicht den Schlenker machen zu unseren bösen Zungen, aber wir machen das jetzt trotzdem, weil es gibt schon durchaus Kritik, die geäußert wird, gerade an uns Junge gerichtet. Gerade unsere Generation, also die jungen Schweizerinnen und Schweizer, scheinen jetzt oftmals nicht so auf dem Radar zu haben, was das für einen Wert hat, die Beziehung zu Europa respektive zu der EU. Die Generation ist, du hast es vorher angesprochen, mit den Vorteilen der bilateralen Verträge aufgewachsen und nimmt sie zu einem gewissen Grad als selbstverständlich wahr. Also ein Beispiel ist nur das visafreie Reisen dank dem Schengener Abkommen. Oder? Wie nimmst du das wahr?
Ich nehme es ähnlich wahr. Also innenpolitisch wird das Thema noch nicht gut verstanden, auch von den Jungen eben auch nicht. Es ist richtig, die bilateralen Verträge die erodieren und der Einzelbürger, die Einzelbürgerin merkt noch nichts davon, mit Betonung auf noch. Die schleichende Erosion von diesen Verträgen, das ist einfach enorm gefährlich, weil wenn man die Auswirkungen spürt, dann ist es einfach zu spät. Ja. Und der Brexit ist ein super Beispiel dafür. Also eigentlich dort eine Mehrheit der Briten, das zeigen jetzt immer wieder Umfragen, möchte das eigentlich rückgängig machen. Aber Demokratie, ja, ist halt einfach so, es ist halt dann recht klar, sie können schon nochmal beitreten, wenn sie möchten, aber auch das geht nochmal ewig lang und da verliert man so viel wirtschaftliches Potenzial. Es ist ein Wohlstandsverlust, den auch die Briten jetzt hingenommen haben. Man sieht das nach der Corona-Pandemie, die Wirtschaft von der EU, von der Schweiz, von Amerika, die haben sich viel schneller wieder erholt als die von Großbritannien und das ist etwas, was wir müssen unbedingt verhindern.
Was können denn engagierte Jungparteien und auch ihre Mitglieder machen, um andere Leute von ihrer Generation betreffend Europapolitik sensibilisieren oder gar auch ins Boot zu holen?
Ich finde, Jungparteien sollten die Europapolitik sicher zu einem Zukunftsthema wieder machen, also auch weit oben auf ihrer Agenda platzieren. Weil es sind auch Werte schlussendlich, die wir mit Europa verbinden, die, glaube ich, ganz viele Jungen teilen. Also die Offenheit, Zusammenhalt in Europa. Wir sehen uns als Teil von Europa. Wir sind nicht einfach irgendeine Insel, sondern wir sind Teil von Europa. Und das Europathema muss einfach wieder als Zukunftsthema anerkannt werden. Und dort gibt es ganz viele verschiedene Formen. Also wirklich, dass man mit anderen Jungparteien zusammenarbeitet, dass man sich in diesen Verbänden, in diesen Vereinen auch eingibt, dass man auch der Mutterpartei selber ein bisschen auf die Finger schaut und schaut, was haben die für eine Position. Weil dort haben leider nicht viele Parteien ein gutes Spiel gespielt in den letzten Jahren, aus meiner Sicht. Und das könnte auch eine Aufgabe sein für die Jungparteien, um dort einfach die Sicht einzubringen und eben ein bisschen mehr Mut zu beweisen. Und ja, ich glaube, es geht ja schlussendlich wirklich, es ist ein Zukunftsthema. Und wenn ich mit der Wirtschaft rede, dann sagen die halt, ja, die Unternehmen, die werden schon überleben, weil die Unternehmer, die sind eigentlich recht flexibel schlussendlich, die können sich organisieren, die sagen, ja, ich gehe in den Ruheraum, tue dort eine Niederlassung eröffnen, tue den Schweizer Standard vielleicht ein bisschen vernachlässigen und dann schaue ich, wie ich das organisiere. Das bedeutet eigentlich, die Unternehmen überleben schon, aber der Standort vielleicht nicht. Und wir möchten ja der jungen Generation einen starken Standort überlassen. Und darum ist es wirklich auch ein Thema, das für die Jungen sehr, sehr interessant kann sein und auch interessant muss sein. Und wenn ich nochmal auf die Werteebene gehen, ich glaube, das hat der Krieg jetzt einfach auch nochmal gezeigt, dass es ja enorme Solidarität gibt innerhalb, also von den Jungen, also in der ganzen Gesellschaft natürlich, aber bei den Jungen besonders. Und das sind genau die Werte, die wir ja mit der EU zusammen auch vertreten. Das sei Zusammenhalt, das sei Frieden, Sicherheit, die ganze Rechtsstaatlichkeit und vor allem auch Demokratie. Und darum glaube ich, dass wir dort eigentlich schon noch ganz viel vor uns haben, um die Jungen mehr zu überzeugen, zu sensibilisieren. Aber ich glaube, wir werden eigentlich auf offene Ohren stoßen, wenn wir das noch mehr würden machen.
Wenn ich dir so zuhöre, sagst du schon eigentlich ganz, ganz fest abgebrochen, eigentlich Tacheles reden, oder? Sagen, um was es wirklich geht, sagen, was das wirklich auf dem Spiel steht. Ich frage jetzt ein bisschen gemein, wie schätzt du eure Chancen ein, dass ihr da auch Leute erreicht, außerhalb von eurer Bubble, wie du es vorher genannt hast? Weil das ist ja, das wäre wichtig, oder?
Das wäre wichtig. Das ist eine grosse Herausforderung. Das können wir nicht allein machen. Mhm. Das bin ich mir absolut bewusst. Dort brauchen wir Partner, dort brauchen wir stark und vernetzt, dort brauchen wir, wenn alle ihren Beitrag leisten. Es ist leider schon ein bisschen so, dass halt jetzt, ja, in der Schweiz halt auch Wahljahr, es gibt wichtigere Themen, man muss einfach schauen, dass es ein Erfolg für mich wäre schon mal nur, wenn es jetzt nicht unter den Teppich fallen, oder? Wenn man sagt, es bleibt auf dem Tapet, es bleibt auf dem Tisch, wir kümmern uns um das Thema. Und zwar nicht nur, bis wir jetzt irgendwie ein Verhandlungsmandat haben, sondern auch darüber hinaus. Man muss immer wieder darüber reden und die Chancen immer wieder aufzeigen. Weil das ist schlussendlich das, was auch die Gegner die ganze Zeit machen. Also die SVP redet seit Jahren immer nur darüber, ja, die böse EU, die böse EU. Und irgendwann glauben wir es dann auch. Und das ist, glaube ich, auch eine Gefahr. Und wir dürfen uns dort einfach nicht, wir dürfen nicht nachlassen. Wir müssen wirklich weiterhin einfach dranbleiben. Aber ich gebe dir recht, es ist überhaupt nicht einfach. Und vor allem auch als Jungpartei, die halt nicht x Ressourcen zur Verfügung hat, aber wir geben uns das Beste.
Mm. Ich glaube, nicht nachlassen ist ein wichtiges Stichwort, weil du hast jetzt SVP genannt, eine von der grössten Gegnerinnen von dem Dossier überhaupt. Im Moment sind die ja ruhig gewesen, oder? Für die letzte Zeit. Und ich glaube, jetzt dürfen wir gespannt sein, was das in Zukunft wird von dieser Seite kommen. Oder?
Absolut, ja.
Ja, jetzt bist du schon sehr deutlich gewesen. Du hast uns schon sehr viel gesagt, Hintergrund, deine Meinung geteilt. Ich werde dir gleich noch eine Bühne bieten. Was sollen die Hörer und Hörerinnen aus der heutigen Podcast-Folge mitnehmen?
Dass die bilaterale Verträge der Schweiz einen grossen Wohlstand gebracht haben. Und wir sollten alles daran setzen, dass wir die dann weiterentwickeln, dass wir die dann erhalten. Und einfach das Bewusstsein zu schaffen, dass wir keine Insel sind, dass die Schweiz Teil ist von Europa und dass wir dort auch unseren Beitrag leisten für ein regelsbasiertes Zusammenarbeiten und dass wir gemeinsam stärker sind als allein.
Marc, vielen herzlichen Dank für die klaren Worte und für die spannende Folge.
Danke dir vielmals nochmal für die Einladung.